Herzlich willkommen bei Feinhörig, dem Podcast für Glaube, Gemeinschaft und Gesellschaft. Mit diesem Podcast wollen wir das Potenzial aus christlicher Gemeinschaft in gesellschaftliche Wirksamkeit übersetzen. Mit dieser Folge beginnen wir mit einem ganz neuen Thema. Ob in Unternehmen, Gemeinden oder Politik, überall gibt es Menschen in leitender Funktion. Egal wie antihierarchisch eine Organisation ist, irgendjemand hat am Ende eigentlich immer die Verantwortung. In unserer Kommunität, der OJC, heißt dieser Leiter Prior und im Moment ist es eine Priorin. Mit dieser Priorin, Gerlind Amonschad, und ihrem Vorgänger Konstantin Mascher spreche ich in dieser Folge über Leitungsämter. Über das Priorenamt ganz konkret, aber auch einfach über Führungsstile und den Umgang mit Verantwortung. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen, ihr beiden. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit nehmt. Ihr seid ja Leitungspersonen und deshalb, glaube ich, habt ihr sicher auch dringende andere Dinge. Insofern eine große Ehre, mit euch zu sprechen. Vielleicht erzählt ihr einfach am Anfang einmal kurz, wer ihr seid. Was ist so eure Standardvorstellung, wenn ihr sagen müsst, wer ihr seid?
Standardvorstellung habe ich jetzt in dem Sinne nicht. Jahrgang 76, das ist ja so eine Kennziffer, mit der man in der Regel anfängt. Aufgewachsen in Südafrika, schon mit 19 in der OJC gewesen, damals direkt frisch aus Südafrika. Hier auch meine Frau dann gleichzeitig kennengelernt und dann Studium der Soziologie, also nicht der Zoologie, in Dresden, obwohl es gewisse Ähnlichkeiten gibt. Und dann seit 2004 in der OJC-Gemeinschaft und dann von 2012 bis 2024 Prior der OJC.
Sehr schön, Konstantin. Ich bin älter als du, aber eine jüngere Gefährtin. Ich bin Jahrgang 64. Habe, als ich Ende 20 war, mal so 18 Jahre im Ausland verbracht, in Costa Rica mit meinem Mann und unseren vier Kindern und bin dann 2014 zur OJC gekommen. Wir kannten die OJC vorher noch nicht, nur so von ein paar Veröffentlichungen, und hat uns sehr interessiert, das gemeinsame Leben und der gesellschaftliche Horizont. Und ich bin seit 2 Jahren die Nachfolgerin von Konstantin, also Priorin der Offensive junger Christen.
Was ist denn die Standardvorstellung dieses Amtes? Was ist ein Prior?
Also ich sage immer so, dass die Kommunität auf 2 Beinen steht, sozusagen. Es gibt eine geistliche Leitung und eine Geschäftsführung. Beide arbeiten ganz eng zusammen. Und der Prior hat aber eindeutig die Aufgabe der geistlichen Leitung. Ich würde sagen, wenn der Vorstand so die Arbeitsebene und die Finanzen betreut, dann ruft der Prior immer wieder Auftrag und Vision in Erinnerung. Gehören auch viele Gespräche mit den Teams, mit den Gefährten dazu. Vielleicht hat der Prior so die Verantwortung für das Atmosphärische und für die geistliche Dimension.
Vielleicht eine bisschen schlankere Definition. Wenn ich oft auf Vorträgen unterwegs bin und da werde dann als Ex-Prior vorgestellt, dann war das so ein Männchen, so ein bisschen so ein Stirnrunzeln. Was ist denn das? Es ist ja immer gut, für Ämter Namen zu haben. Also wir haben jetzt zum Beispiel Pastor oder wir haben, was weiß ich, erster Vorsitzender, Bischof und Ähnliches. Aber alle diese Begriffe greifen nicht für das, was wir beschreiben wollen, was wir in dieser Kommunität als Leitende letztendlich dann tun. Und ich sag mal, wir stehen in der Tradition der Klöster und da gibt es ja den Abt oder den Prior. Und Prior heißt eigentlich nichts anderes wie Vorsteher. Ein bisschen nochmal anders formuliert, aber so in die Richtung, ja.
Das ist ja jetzt ein geistliches Leitungsamt und ihr seid ja beides keine Theologen.
Also es ist ja so, wir sind ja eine Laiengemeinschaft. Und da kann jeder gewissermaßen das Amt bekleiden. Natürlich braucht es da bestimmte Voraussetzungen, das ist gar keine Frage. Aber das war nie Thema, denn selbst unser Gründer, gut, er war CVM-Sekretär, da gibt es eine theologische Grundausbildung, die war sicherlich nötig und sicherlich gut. Mein Vorgänger Dominik, der war Philosoph und Journalist.
Also wir sind ja geistliche Menschen, auch wenn wir keine Theologen sind. Wir kommen morgens aus der Stille, wir bringen die Dinge mit Gott ins Gespräch. Und wenn es dann wirklich mal um theologische Tiefe geht, dann frage ich auch jemanden, dann rufe ich jemanden an aus der Gemeinschaft, der Theologe ist, oder jemand außerhalb, oder ich gucke nach einem guten Buch, das mir da weiterhilft. Also das finde ich schon, es muss viel Zufluss von außen kommen, ja. Das merke ich schon. Viel lesen, viel hören, viel mich weiterbilden sozusagen.
Ja. Wie wird man Prior?
Ja, Gerlind, bei dir ist es ja noch ganz früh. Also,
ja, genau, du hast es ja erst erlebt.
Als ich gestern gewesen. Also man wird in jedes Leitungsamt gewählt eigentlich.
Wobei das Verfahren des Priors oder Prioren zu wählen ist deutlich aufwendiger.
Es geht so los, dass es eine Wahlkommission gibt. Und die Wahlkommission, die bekommt von jedem Kommunitätsmitglied einen Vorschlag, wen man als Prior oder als Priorin gerne wählen würde, wen man vorschlägt. Und dann sammeln sich so ein paar Namen, gibt es so einen Pool und die werden dann alle eingeladen zu Gesprächen. Und dann kann sich der Kandidat in spe entscheiden, gehe ich den Weg oder gehe ich ihn nicht. Und wenn man ihn weitergeht, dann kann man sich der Kommunität vorstellen, also mit einem Vortrag. Da gibt es ein paar Fragen. Da kommt dann die Vision zum Beispiel auch. Was brennt einem auf dem Herzen? Was sieht man selber für die OJC? Wo denkt man, dass man was dazugeben kann? Und dann hat die Kommunität die Gelegenheit, Rückfragen zu stellen, schriftlich, auch an die Wahlkommission. Die sammelt es dann alles und gibt es dann dem Kandidaten. Und dann gibt es noch mal eine zweite Runde, wo man sich den ganzen Fragen stellt. Genau, und dann kommt es zur Wahl. Und ich glaube, mit das Wichtigste in dem ganzen Prozess ist, dass es so eine Abmachung gibt, dass niemand darüber redet. Also über die Kandidaten wird nicht diskutiert. Da gibt es keine Meinungsbildung. Da gibt es keinen Abgleich, ich fände den besser und der kann doch das nicht und so. Und das finde ich eigentlich eine schöne Sache. Das ist spannend bis zum Schluss.
Also das würde ich mal gerne unterstreichen wollen, dass mit der Keuschheit, also das ist ja so ein Begriff, den wir bei uns verwendet, also Keuschheit im Sinne von nicht drüber reden, nicht verhandeln, und das haben nicht wir erfunden. Wir hätten es wahrscheinlich gerne anders gehabt. Wir sind eine sehr redefreudige und redegewandte Gemeinschaft. Unser Begleiter, der uns damals beim Wechsel von meinem Vorgänger zu mir geholfen hat, der hat gesagt, man kann Namen sehr schnell verbrennen. Ich fand das so krass, dass ich wusste bis zum Tag der Wahl nicht, ob ich denn überhaupt wirklich mit einer Mehrheit gewählt werde. Am Tag davor habe ich noch gedacht, ach, übermorgen mache ich einfach das weiter, was ich vorher gemacht habe. Und das fand ich aber echt stark. Also es gab keine Tendenz und so weiter. Ja, ich habe zumindest nichts mitbekommen.
Ja. Ja. Und wenn man dann gewählt ist, wie verändert sich dann der Alltag?
Ich habe es zusammengefasst für mich in zwei Worten. Schön unberechenbar. Das ist der Alltag. Er ist schön unberechenbar. Manchmal auch anstrengend unberechenbar. Ja. Aber letztendlich, wenn man als Person gerne das Vielschichtige mag, auch die Abwechslung, dann ist es eigentlich das beste Amt. Und ich würde sagen, es ist wirklich eine Kombination aus qualitativ und quantitativ anspruchsvollen Tätigkeiten. Also qualitativ im Sinne von inhaltlich auch mit Menschen im Gespräch zu sein, auch Konfliktsituationen, die vielleicht eine ganze Gemeinschaft betreffen können, aber natürlich auch quantitativ viel. Also es ist tatsächlich auch viel. Und ich finde es schön, es ist auch eine Kombination aus drei Dingen, aus Klarheit, Feinfühligkeit und Moderation des unterschiedlichen Schrittmaßes. Also du musst dir vorstellen, in einer Gemeinschaft ist wie eine Herde und da gibt es welche, die sind schneller und da sind welche, die sind langsamer. Also jeder hat ein anderes Schrittmaß, auch wenn es um die Frage geht, bauen wir ein Mehrgenerationenhaus oder wie gehen wir mit dem Abendmahl um? Da sind manche schon ganz schnell voraus und sagen, für mich ist das keine Frage, und dann gibt es welche, die sagen, das ist für mich eine existenzielle Frage. Dieses Schrittmaß zu moderieren, dass jeder zu Wort kommen kann, das finde ich das Herausfordernde und zugleich auch wirklich das Spannende.
Ich habe mir das auch überlegt im Vorfeld, dass es so kein Tag gleich ist, also kein Tag wie der vorhergegangene. Der Alltag, natürlich fängt er ganz normal an mit ins Büro kommen, die Leute begrüßen, Mails checken, den Tag planen, To-Dos zurechtlegen und so weiter. Aber dann kommt schon der Erste um die Ecke und hat eine besondere Frage und sagt, hast du mal 5 Minuten? Und in der Regel weiß man, das geht dann eine halbe Stunde. Und dann gibt es auch sehr viele Besprechungen in Teams. Und was ich daran immer spannend finde, ist erstens die verschiedenen Ebenen kennenzulernen, wie du auch gesagt hast, Konstantin, diese Vielfalt. Und dann hat aber jede Besprechung ja hinterher Nacharbeitung. Also man muss Hausaufgaben machen. Man hat dann praktisch an einem Faden gezogen und dann hat sich das Knäuel kam in Bewegung und 1000 Gewirre sind da entstanden und man muss jetzt irgendwie gucken, wie man die Fäden alle zusammenhält. Ich finde, was mich immer noch herausfordert, ist, dass ich mir nicht zu viel vornehme für einen Tag, nicht zu viel in den Kalender schreibe und dass ich wirklich grundsätzlich offen sein will für alles, was kommt. Für die Leute, die kommen, für die Anrufe, die kommen, für die Mails, für die Probleme, die kommen, und immer wieder so einen Schritt zurücktreten und die Metaebene aufsuchen. Ich finde es eine richtig schöne Arbeit.
Also ihr seid viel im Gespräch. Ihr seid ja mitunter auch unterwegs, in Klammern, gewesen.
Es gibt sicherlich ein Verfügbarsein vor Ort, das ist ganz wichtig, dass man gesehen wird. Ich weiß noch, es gab eine Phase, da war ich ziemlich oft unterwegs und hat dann irgendjemand auch gemeckert. Hat gesagt, Konstantin, du bist ja mal weg und nicht hier, aber wir brauchen dich hier. Aber dann hat es natürlich auch immer eine Repräsentanzfunktion nach draußen. Also man steht auch letztendlich mit seinem Gesicht Stück weit auch für die OJC und dadurch ist man natürlich auch viel unterwegs. Oder was dann auch oft Anfragen kam bezüglich Gremienarbeit, dass man in irgendwelchen Gremien mitwirkt oder zu Vorträgen eingeladen wird oder Ähnliches. Also das war schon auch Teil der Arbeit. Und das war dann wirklich ein Abwägen zwischen den Dingen, was ist jetzt dran und was sage ich jetzt zu, was sage ich nicht zu. Und sicherlich eine Gefährdung ist natürlich, gerne mehr zu machen, als man eigentlich wuppen kann. Ja.
Also ich bin jetzt noch nicht so wahnsinnig oft eingeladen worden zu Vorträgen oder so. Aber die paar Mal, wo ich war, war es immer eine Bereicherung. Aber genau wie du beschreibst, Konstantin, eigentlich ist es oft auch eine Zerreißprobe von Dingen, die man dann daheim am Schreibtisch eben unerledigt lässt, sich aufmacht, was vorbereitet, was vorträgt und so. Was ich wichtig finde, ist auch die Vernetzung mit anderen Gemeinschaften, mit anderen Leitern. Und da läuft viel so bei irgendwelchen Treffen, bei Regionaltreffen, bei Jahresfesten oder so, wo man dazu eingeladen wird. Und dann muss man oft gar nicht mehr machen als da sein und zeigen, wir sind miteinander unterwegs.
Ihr deutet das schon ein bisschen an. Das ist jetzt nicht unbedingt ein 9-to-5-Job. Gerlin, du hast es gerade schon gesagt, dass du es auch sehr schön findest. Aber es ist ja bestimmt auch einfach manchmal mordsmäßig anstrengend. Warum wolltet ihr persönlich euch das antun?
Also ich habe das Amt nie angestrebt. Das war nicht im Sinne von, ich will da jetzt hoch nach dem Motto, endlich in der Karriereleiter der OJC ganz oben zu landen, sondern es war tatsächlich so, dass mir das Amt herangetragen wurde durch entsprechende Vorschläge in der Wahlkommission, zu sagen, wir können uns vorstellen, dass der Konstantin das macht. Und ich hätte auch gut damit leben können, wenn es nicht geworden wäre. Mir war es auch wichtig, dass meine Frau sagt, dass sie sich das vorstellen kann. Und dann habe ich das Vertrauen der Gemeinschaft entgegengenommen.
Aber du hast dich ja auch zweimal wieder zur Wahl gestellt. Und da muss ja dann schon auch ein Wille dahinter sein, weiter gestalten zu wollen.
Nein, auf jeden Fall. Also es ist ja so, die Amtszeit ist auf 12 Jahre begrenzt. Und man kann zweimal wiedergewählt werden nach 4 Jahren. Und zugleich hätte ich mir auch gut vorstellen können, nur 8 Jahre zu machen. In der Phase war gerade Corona vorbei, dann war bei uns ein Strukturprozess rum und da war klar, okay, nein, ich mache das jetzt noch weitere 4 Jahre.
Ich fand es ideal, dass es 12 waren, Konstantin. Ja, bei mir war es so, ich habe mich nicht beworben. Wir haben ja auch erzählt, wie dieser Prozess ist. Man wird vorgeschlagen, aber ich hatte eine innere Bereitschaft. Und als dann die Wahlkommission kam und gesagt hat, da haben dich ein paar Leute vorgeschlagen, dann habe ich auf einmal richtig Lust drauf gekriegt. Schon auch Angst davor, aber auch Lust drauf, zumindest mal diesen Prozess zu machen und mich diesen Fragen zu stellen. Da hat sich für mich innerlich nochmal ganz, ganz viel geklärt, was vorher unsortiert war. Und ich hatte auch persönlich gerade Freiräume. Der letzte Sohn ging aus dem Haus und habe gedacht, ja, das könnte jetzt noch passen. So eine Herausforderung bei allem Respekt, den ich hatte. Und gibt auch bis heute vieles, wo ich sagen würde, kann ich nicht gut und bin dann froh, dass es andere können.
Wie bereitet man sich darauf vor? Welche Visionen entwickelt man, bevor man Prior wird?
Ich war da noch gar nicht so lange aufgenommen in die Kommunität, 2018. Und es war einfach eine anhaltende Begeisterung für die Gemeinschaft. Und der Wille da, was beizutragen und was mitzugestalten. Und ich habe immer so die Vision, die OJC ist so eine strahlkräftige und eine zuversichtliche Gemeinschaft, die Gott mehr zutraut als der eigenen Ängstlichkeit. Damit wollte ich gern meins in den Ring werfen und da einfach mitmachen. Und was mich auch immer so begeistert hat, das war ja nicht erst jetzt, seit ich Priorin bin, dieser Dreiklang, Christuszentriert leben, schöpferisch denken, gesellschaftlich handeln und das große Wort von der Versöhnung. Das ist mir persönlich ein ganz wichtiges Wort und ich bin sehr überzeugt davon, dass die Versöhnung bei mir selber anfängt, in meinen Beziehungen, in meiner Geschichte und in meiner Beziehung zu Gott und dass das dann tatsächlich gesellschaftliche Auswirkungen hat.
Ich würde auch sagen, man muss Feuer und Flamme sein für das eigene Werk, sonst hat es keinen Sinn. Man wird viele Durstphasen durchstehen. Ich hatte ein inneres Bild von dem, wo ich gerne hin wollte mit der Gemeinschaft. Ich hatte viele Bilder, viele Ideen.
Kannst du mal ein Beispiel machen?
Naja, ich hatte schon auch den Wunsch, dass wir als OJC in mehreren Auspflanzungen präsent sind. Also zu merken, hier gibt es schon ein ziemlich großes Konglomerat an Menschen, die hier leben. Und Reichelsheimer Odenwald ist sicherlich der Ort, wo man nicht immer jetzt einfach zwangsläufig hinkommt. Ja?
Nicht der Nabel der Welt.
Ja? Ja. Und insofern war schon der Wunsch bei mir zu sagen, Mensch, könnten wir nicht noch an mehreren Orten präsent sein wie in Greifswald? Die Vision ist immer das eine. Man kann viele Bilder generieren und spinnen. Das Anstrengende ist dann auch diese Vision einzufordern und die anderen dafür zu gewinnen. Also wie gesagt, eine Idee kann man schnell haben. Ist wie ein Strohfeuer. Ja? Boah, ganz toll. Ja, wumm. Aber das dann in seiner Dauer durchzutragen, das würde ich sagen, ist wirklich das Anstrengendere. Ja. Mhm. Und das habe ich dann auch mal gemerkt, okay, ich muss jetzt manchmal ein bisschen vorsichtig sein, wie schnell ich jetzt mit einer Idee rein platziert komme. Die muss ja immer machen und ich werde es auch nicht machen können und muss die Leute dafür gewinnen.
Ja, was bedeutet es, die Leute dafür gewinnen zu müssen?
Das heißt erstmal Leute anstecken und dann aber auch den Weg dann mit ihnen gehen, wenn sie diese Begeisterung nicht in sich spüren. Wenn sie das denken, das ist ja völliger Quatsch. Und dann aber natürlich auch den Zeitpunkt herauszufinden, wo komme ich auch mit der Idee nicht weiter? Und das ist wirklich ein Abwägen, da gibt es keine Rezeptur, da gibt es keine Garantien. Und das ist sicherlich das Anstrengende, wenn man eine Idee hat oder eine Vision und die sich dann doch nicht erfüllt, dass man dann als Depp darstellt. Ich karikiere das jetzt mal so ein bisschen. Ja. Der hat ja die Idee, ja. Deswegen heißt das Leitungsamt, heißt für mich auch ein All-In-Gehen. Man muss bereit sein, sich auch lächerlich zu machen. Weil von keinen Ideen kommt nichts. Ja? Das war bei allen Dingen, die die OEC gemacht hat. Die OEC fing immer mit einer größeren Vision an. Und man hat eine abgespecktere Variante am Ende bekommen. Aber hätte man nicht dieses große Bild gehabt, dann wäre auch diese Variante nicht zustande gekommen.
Man wird immer genau. runtergehandelt sozusagen.
Richtig, man handelt immer weiter runter. Deswegen muss man natürlich hochhandeln, um dann zumindest ein Ergebnis zu bekommen, das vielleicht auf halber oder dreiviertel Strecke oder wie auch immer entsteht.
Und das, was du sagst, das finde ich auch, es braucht Mut, sich da auch zum Deppen zu machen. Also es braucht Mut, diese Verletzlichkeit zu haben. Es könnte auch scheitern.
Und das dann auszuhalten, das fand ich nicht immer sehr leicht.
Also wenn die Alten von den Anfängen der OJC erzählen, dann klingt es, da gab es einen starken Mann und der hat gesagt, was man macht. Und dann haben alle alles sofort stehen und liegen gelassen und haben das gemacht. Was ist der Vorteil von die Menschen mitnehmen im Vergleich zu einem sehr autoritativen Führungsstil? Was würdet ihr sagen, was gewinnt man dadurch?
Also ich sag mal, alleine kommt man schneller voran. Aber gemeinsam kommt man weiter. Eines der Gefährdungen ist, wenn man zu schnell vorangeht, ist, dass man Leute abhängt. Und abgehängte Gefährten willst du eigentlich nicht haben. Weil dann geht auch die Lust dran verloren. Und wir haben sicherlich auch heutzutage ein anderes Verständnis davon, was Leitung heißt. Also heute hat das Amt eine viel stärker dienende Funktion. Also sie soll etwas ermöglichen, sie soll etwas zum Wachstum bringen, sie soll etwas reifen und wachsen lassen. Und zugleich denke ich auch manchmal, vielleicht wären wir jetzt auch woanders, wenn wir noch diesen Führungsstil von 68 hätten. Aber er ist nicht mehr zeitgemäß.
Die Leute würden nicht mitmachen, nee. Wo früher überhaupt das Team nicht gefragt war, ist das heute viel mehr im Mittelpunkt. Ich glaube auch, je höher die Verbundenheit ist und das Commitment, umso erfolgreicher ist eine Gemeinschaft auch. Und wenn nur einer bestimmt und die anderen folgen müssen, aber eigentlich grummeln und nicht völlig überzeugt sind, dann bleibt der Erfolg auch aus.
Heißt es dann, dass man mit seinen Visionen immer so langsam geht wie der Langsamste?
Nein, das heißt nur, dass man mehrere Gesprächsrunden einplanen muss. Früher war es einfach, Horst-Klaus Hofmann hat gesagt, da geht's lang und haben alle gemacht. Hat auch seine Vorteile. Die Gefahr, dass man Menschen abhängt, ist dadurch viel größer. Und das heißt, ich muss so viele Gesprächsrunden einbauen, dass ich zumindest auch die im Boot habe, die vielleicht nicht übereinstimmen, aber sagen, ich trage es mit.
Ich glaube, du brauchst gar keine hundertprozentige Übereinstimmung, ja. Aber es muss jeder gehört worden sein. Es muss jeder die Möglichkeit haben zu sagen, was er denkt und es muss ernst genommen werden. Dann gibt es immer wieder Entscheidungen, wo zwei, drei sagen, ich hätte das anders entschieden, aber sie stehen dann trotzdem dahinter. Weil es nicht über ihre Köpfe, sondern sie durften ihrens dazulegen.
Also Einstimmigkeit ist natürlich das
gibt's
Allerschönste.
Gibt's ja oft auch, ja.
Aber vielleicht so eine Unterscheidung zwischen einstimmig und einmütig. Also zum Beispiel bei den Kapellenfenstern, das war eigentlich ein Schreckensszenario für mich damals. Da hat uns der Künstler angeboten, dass er uns die jetzt machen würde, aber wir müssten halt in 6 Wochen entscheiden, ob wir die haben wollen oder nicht, weil er seine Werkstatt schließt. Das ist ein Horrorszenario für eine leitende Person, denn A, an Kunst kann sich jeder dran aufreiben. Es gibt immer was, was einem nicht gefällt. Und B, die Kapelle ist so ein zentraler Ort unseres spirituellen Lebens, dass wenn wir da was verändern, das wird auf jeden Fall irgendjemanden ärgern. Und ich hatte nur einen Kommunitätstag, an dem ich das zu einer Entscheidung herbeiführen konnte. Und da war es am Ende tatsächlich so, dass einige gesagt haben, sie gefallen mir jetzt nicht unbedingt, aber wenn die Gemeinschaft es will, dann trage ich es auf jeden Fall mit. Aber das war ein Geschenk und eine Gnade des Heiligen Geistes.
Jetzt ist ja die OJC mehr als ein Arbeitsplatz für alle, die hier mitleben und für die man entscheidet ein Stück weit. als Prior. Was für einen Einfluss hat das auf dieses Amt, dass man so tief in das Leben eingreifende Entscheidungen für Menschen trifft?
Also für mich habe ich dann gemerkt, hoppla, wie ich mich verhalte, was ich sage und nicht sage, nehmen auf einmal die Gefährten sehr ernst. Also vorher hatte ich eigentlich ein recht unbeschwertes Leben, sage ich mal. Und auf einmal war es bedeutend, was ich gesagt habe und was ich nicht gesagt habe. Ob ich jemanden gesehen habe oder nicht gesehen habe. Ob ich etwas wahrgenommen habe oder nicht wahrgenommen habe. Und ich wurde auf einmal sehr ernst bei meinem Wort genommen. Als ich in der zweiten Reihe saß, da konnte ich sagen, was ich wollte. Da haben die gesagt, ach, bist ja der Konstantin, ja. Jetzt auf einmal bin ich in der Leitungsposition und dann bedeutet es was. Und das andere ist natürlich, du hast irgendwann jeden Gefährten vor dir sitzen in Prioratsgesprächen. Und das heißt, du kennst immer mehr und mehr die Personen. Und das heißt, sie beschäftigen einen anderen auch. Ich sag mal, die Wolke der Gefährten, sie wandert halt auch mit dir ins Wohnzimmer und ins Bad.
Schwebt über deinem Bett.
Sie schwebt über deinem Bett, genau. Und das ist eine Omnipräsenz der Gemeinschaft, die kann belastend sein. Sie ist vor allem dann herausfordernd, finde ich, wenn man denn zugleich noch in der Lebensgruppe ist, also in der Einheit, wo man auch zusammen sich dann auch entspannt oder zusammen Gemeinschaft lebt. Und wenn da dann natürlich auch ein Konfliktfall oder eine schwierige Situation ist und dann noch mit der Person im Garten zu sein und dann noch, das ist sicherlich eine Herausforderung.
Das Professionelle und das Private komplett miteinander verschmelzen auch.
Genau, ich habe es auch nicht immer hingekriegt, also das gut zu trennen. Man kann immer natürlich mit einer freundlichen Distanziertheit umgehen, aber das ist ja nicht das, was wir wollen.
Ja, das kann ich unterstreichen. Ich erschrecke immer wieder. Ich glaube, ich habe es immer noch nicht ganz kapiert, dass ich Priorin bin. Ich erschrecke immer wieder, wie wichtig die Gefährten dann finden, was ich sage oder bei wie vielen Dingen sie finden, da müsste ich jetzt eine Meinung dazu haben. Also das sind manchmal Dinge des ganz alltäglichen Lebens, wo es dann auf einmal heißt, es soll die Leitung jetzt entscheiden. Ja? Und da staune ich dann manchmal an den, das habe ich jetzt wieder vergessen, dass ich da die Leitung bin und jetzt da am Start sein müsste oder so. Das finde ich manchmal herausfordernd. Und ja, diesen Abstand wieder gewinnen und einfach die Privatperson wieder sein zu können. Ich glaube, das gelingt mir ganz gut. Ich kann da abends durchs Schlosstor fahren und lasse da so ein bisschen was hinter mir. Bin aber im Schloss natürlich auch in eine Gemeinschaft eingebunden. Und da merke ich dann manchmal auch. In der Lebensgruppe möchte ich am liebsten nur die Gerlin sein. Das ist aber eine Aufgabe an die anderen auch, mich da so sein zu lassen und sie kriegen es gut hin.
Wie wirkt sich es aufs Familienleben aus und auf den Rest vom Privatleben?
Das Herausfordernde ist nicht der Workload, ist nicht Quantität. Quantität kannst du abarbeiten, aber Qualität, die ungelösten Fragen, die sind einfach dabei, die kannst du nicht abarbeiten und die trägst du mit. Manchmal ist es schön, wenn man das vergisst. Es gab manchmal Situationen, da bin ich morgens aufgewacht, habe ich auch vergessen, dass ich Prior bin.
Genau.
Also, waren sehr schöne Momente.
Passiert mir auch immer wieder.
Und dann bin ich aufgestanden und dachte, oh Mist, heute ist ja noch irgendwas. Das ist echt ein Geschenk. Also ich konnte auch immer schlafen. Schlafen war nie ein Thema. Aber es ist tatsächlich dieses, du trägst etwas mit, wo du vielleicht manchmal nicht entscheiden kannst, wo du auch einfach nichts verändern kannst, sondern wo du manchmal einfach auch wirklich warten musst, dass da, wo eine Konfliktsituation vorherrscht oder es noch Geld fehlt oder wie auch immer, dass eine Spende reinkommt. Und das sind alles Dinge, die du mit dir trägst. Und wir werden das als Familie vielleicht auch nochmal in ein paar Jahren auswerten, wie das für uns war. Wir als Ehepersonen haben das schon gemacht, jetzt auch nach der Auszeit. Wir haben beide das Amt befürwortet, wir haben es beide getragen und haben trotzdem auch gemerkt, was es uns dann auch gekostet hat. Und was bei uns beiderseits ein Anliegen, nie zu sagen, nicht die OJC ist schuld oder irgendjemand ist schuld daran, sondern es war einfach so. Und meine Aufgabe ist es jetzt zu kapieren und zu verstehen, habe ich da Fehler gemacht oder habe ich was falsch gemacht? Ja.
Mhm. Mir hat so ein geistlicher Begleiter ganz am Anfang gesagt, pass auf deine Familie, auf deine Kinder und deinen Mann, dass die noch was von dir haben. Da dachte ich, was redet er denn? Meine Kinder sind eh nicht mehr daheim. Ich kann jetzt voll durchstarten und so. Und habe das aber unterschätzt. Ich habe tatsächlich jetzt in den letzten 2 Jahren gemerkt, dass ich oft keine Kapazitäten mehr frei habe, um mit meinen Kindern zu reden, zu telefonieren. Also das hat mir dann sehr leid getan und das soll so nicht sein. Die andere Seite, wenn einen dann jemand fragt, mein Mann oder jemand von den Kindern, wie geht's dir, was beschäftigt dich gerade, dann kann ich halt nicht alles erzählen. Aber damit komme ich eigentlich gut klar. brauche ein bisschen Disziplin, nicht jeden Abend auf dem Sofa noch das Laptop aufzuklappen. Das mache ich gern, weil ich abends auch oft so einen Flow habe. Da läuft es mir einfach super. Aber dann sitzt mein Mann daneben und sagt, redest du auch noch mit mir heute Abend oder kann ich jetzt mal einen Film angucken? So.
Dann würde ich jetzt gerne noch ein bisschen mit euch über Leitung einfach reden. Eine ganz zentrale Frage, die sich, glaube ich, irgendwie ganz schnell und oft stellt, ist so ein bisschen das, dass irgendwie Macht und die Möglichkeit, was zu beeinflussen und was zu ändern, ja auch schnell mit einem ein Stück weit durchgeht. Wie verhindert man das, dass man da in ein ungesundes Verhältnis dazukommt?
Ich finde ja Macht gar nicht so negativ.
Würde ich auch sagen. Ich weiß nicht, was immer das ganze Gerede sein soll.
So ein Machtbegriff.
Ja.
Vom gemeinsamen Handeln, oder?
Wir wollen ja was machen. Und da kommt ja das Wort Macht auch her. Also Macht ist Gestaltungswille. Und das muss ja nicht automatisch Druck oder Manipulation oder sowas bedeuten oder Gewalt. Ja. Es steht in meiner Macht, was zu verändern. Das finde ich stark. Und ich glaube, es gibt natürlich trotzdem Versuchungen, zum Beispiel die Versuchung, dass man alles kontrollieren will, dass man überall mitreden will und das dominieren will, die Entscheidungen. Und ich glaube, dem kann man am ehesten widerstehen, wenn man sich immer wieder klar macht, welche Werte will ich denn leben? Welchen Werten will ich denn treu bleiben? Meine Werte, könnte ich sagen, ist Integrität und Zuversicht. So, das finde ich zwei Dinge, die mich in meinem Handeln eigentlich bestimmen. Nicht, dass ich das jetzt immer durchgängig lebe, aber ich möchte mich daran immer wieder messen und ich möchte ein integrer, menschlicher Mensch sein. Was ich sage und was ich denke, soll sich in meinem Leben auch niederschlagen. Und ich glaube, es gehört auch dazu, dass man anerkennt, dass man sich nichts nehmen kann, dass einem was verliehen wird und dass einem das Amt auch verliehen ist. Dass es ein Geschenk ist, dass es was ist, was wir empfangen haben, dann auch noch dazu zu stehen, dass man auch fehlbar ist und Fehler macht.
Ich finde das generell ein spannendes Thema. Das ist, glaube ich, auch ein stark deutsches Phänomen, dass wir ein starkes Misstrauen gegenüber Macht haben. Aber wir merken ja, dass das umschlägt in eine Ohnmacht, wenn keiner mehr gestalten kann. Ich würde aber noch eine weitere Dimension ergänzen. Du hast ja mal die Frage gestellt von der Versuchung der Macht. Mhm. Ich fand das schon mal schön, wie du gesagt hast, ich nehme mir nicht etwas. Aber in der Versuchung steckt das Wort Suchen drin. Das heißt, die Frage ist, was suche ich? Im Leitungsamt gibt es Zeiten, in denen ich sehr bedürftig bin. Aber diese Bedürftigkeit, das ist nicht richtig, sie der Gemeinschaft zu spiegeln. Und trotzdem ist die Frage, wie gehe ich mit dieser Bedürftigkeit um?
Bedürftig nach was zum Beispiel?
Bedürftig nach Anerkennung. Wir sprechen über Visionen. Was, wenn alle den Kopf schütteln? Was mache ich damit? Also kränkt das mich? Und sage ich denn jetzt, okay, wisst ihr was, ab sofort beenden wir jede Gesprächsdiskussion. Wir machen es jetzt so. Ich hätte ja die Möglichkeit dazu, das zu machen.
Richtlinienkompetenz.
Aber letztendlich, weil du dich auch so verausgabst, du bist ständig auf dem Präsentierteller. Also du bist angeguckt, wenn man hier durchs Dorf geht, die Leute gucken dich an, ah, das ist die Priorin der OJC, das ist der Prior der OJC, wie verhält er sich? Ich sage mal, Leitung drückt immer das Beste und das Bedürftige aus einem, das Schöne und das Schwierige. Unter Druck kommen auch immer wieder unsere eigenen biografischen Themen zum Vorschein, die wir sonst gut kaschieren können, wenn wir nicht unter Druck stehen oder wie auch immer. Und die Frage ist, wie beantworte ich diese Ohnmacht oder diese Bedürftigkeit? Und einer meiner Mentoren hat auch mal gesagt, ja, viele christliche Leiter oder Leiterinnen sind daran gescheitert, dass sie dann den Eindruck hatten, ich habe jetzt so viel fürs Reich Gottes gegeben, ich habe mich so ausgepowert, jetzt darf ich mir das nehmen. Das heißt in finanzieller Hinsicht, das heißt in sexueller Hinsicht, das heißt in ganz anderer Hinsicht. Das ist der Widerhaken in der eigenen Seele, wo der Widersacher richtig, richtig schön einklinken kann und dann einfach dich in den Abgrund reißen kann. Und das ist die Stolperfalle. Und da muss man achtsam sein als Leitungsperson, dass man um seine Bedürftigkeit weiß und wo man diese letztendlich befriedet. Und letztendlich ist unsere Aufgabe, sie immer bei Gott zu befrieden und nicht bei Menschen zu suchen.
In der Wirtschaft gibt es immer so Kennzahlen, an denen der Erfolg von Menschen gemessen wird. Wie messt ihr, ob ihr erfolgreiche Leiter seid? Müsst ihr das überhaupt messen? Wenn ja, was sind eure Kennzahlen?
Das habe ich mir echt überlegt, was du damit genau fragst. Kennzahl. Und ich habe gedacht, statt Kennzahl würde ich eher Kennwerte dieses Wort nehmen, weil wir sind ja kein Unternehmen. Wir wollen ja nicht irgendwie Profit oder so, aber wir wollen schon Erfolg haben. Ja? Aber uns Erfolg ist auf einer anderen Ebene. Ich habe auch so ein Bild, dass wir wie so ein Fluss sind, wir Menschen, jeder Einzelne, aber auch wir als OJC. Und auf dieser Flussoberfläche sieht man, dass es ruhige Stellen gibt, sieht man, dass es Strudel gibt und so weiter. Und diese Strudel entstehen aber immer durch das, was drunter ist. Also durch das, was an Geröll oder an Schlick oder sowas auf dem Flussbett liegt. Und so denke ich auch, dass die Werte, die wir als Gemeinschaft haben, unsere Oberfläche bestimmen, unser Handeln. Unsere Grammatik, die spricht von diesen Werten von Klarheit, Versöhnung, Vertrauen, Nüchternheit, Demut, Reife, Hingabe, Leidenschaft. Und wenn diese Werte unser Handeln bestimmen, dann fließt unsere Oberfläche wie ein guter, ruhiger Fluss dahin, kann auch mal Fahrt aufnehmen. Und daran würde ich es messen. Was ist sichtbar an uns? Vorhin habe ich auch von der Strahlkraft gesprochen. Und das spiegeln uns die Freunde zurück. Die haben nach dem Jahresfest zum Beispiel in vielfältiger Weise zum Ausdruck gebracht, wow, eure Gastfreundschaft zum Beispiel überwältigt uns immer. Oder das hat mit diesen Kernwerten zu tun, die wir versuchen zu leben. Ja.
Ich kann das nur unterstreichen. Es lässt sich nicht mit wirtschaftlichen Zahlen vergleichen. Aber natürlich wünscht man sich das. Man wünscht sich möglichst viele Spender. Man wünscht sich möglichst viele Leser. Man wünscht sich möglichst viele Menschen, die hierher kommen, uns besuchen kommen, uns die Bude einrennen. Aber wenn man mal fragt, was ist denn unsere Aufgabe? Wir sind eine Kommunität und man könnte den Erfolg auch ein bisschen anders beschreiben. Erfolg ist dann, wenn es eine Gruppe schafft, über einen langen Zeitraum beieinander zu bleiben und Verbundenheit und Versöhntheit zu leben. Und ich würde sagen, das ist die gesellschaftliche Antwort auf die Frage nach Spaltung der Familien, nach Spaltung in Gruppen, nach Ideologien. Und hier leben wir eine Antwort und dass wir es miteinander aushalten, trotz aller Unterschiedlichkeit. Du hast ja auch einige Podcasts ja auch zu unserem Thema gemacht. Da würde ich sagen, insofern sind wir tatsächlich erfolgreich. Wir sind erfolgreich, weil wir es geschafft haben, die vielen Generationen beieinander zu halten, dass sie immer noch da sind, noch gerne hier bleiben wollen. Wir leben es, dass unterschiedliche Konfessionen beieinander sind, aber auch natürlich unterschiedliche Stände. Ich würde sagen, der Erfolg ermisst sich daran, wenn man jetzt mal diesen Begriff Erfolg nimmt, schaffen es, beieinander zu bleiben.
An dieser Stelle nutze ich die Gelegenheit für einen ganz kurzen Werbeblock. Wenn du mehr dazu erfahren willst, wie man in vielfältiger Gemeinschaft beieinander bleiben kann, dann höre dir die beiden Anfang des Jahres erschienenen Vielfaltschecks hier bei Feinhörig an. Wir freuen uns sehr, wenn du unsere Podcasts abonnierst. Außerdem haben wir zwei hervorragende Magazine. Das Salzkorn mit gesellschaftspolitischer und das Hoffen mit seelsorgerlicher Ausrichtung. Beide können kostenlos abonniert werden. Alle Links findest du in der Beschreibung. Machen wir weiter. Wir waren bei den Bewertungskriterien für den Erfolg guter Leitung.
Ja, es ist eher die Frage der Qualität und nicht der Quantität auch. Wie viele Menschen wir erreichen, wie viele Menschen zu uns kommen. Jeder einzelne Freiwillige, der mitlebt und irgendwie inspiriert und verändert, nach dem Jahr weiterzieht, hat sich voll gelohnt.
Und trotzdem sind natürlich Kennziffern wichtig. Wir können das nicht von Luft und Liebe leben. Natürlich sind wir darauf angewiesen, dass natürlich Menschen unser Werk, unsere Arbeit gut finden und sie dann auch unterstützen wollen. Das ist gar keine Frage. Und diese Kennziffern haben wir dann auch im Vorstand immer wieder auch bewegt. Wo stehen wir gerade? Oh, es passt mal wieder gerade nicht und so weiter.
Bei der Frage bin ich jetzt ein bisschen gespannt, ob ihr darauf so richtig antworten wollt. Was sind denn die Unterschiede zwischen euch beiden in eurem Leiden? Will da überhaupt nicht darauf hinaus, was du verbessern wolltest oder so, oder was du anders machen wolltest.
Das kann sie ruhig sagen, ja. Kann ich gut mitleben.
Damit kann ich gleich mal anfangen. Ich fand dich, Konstantin, einen wunderbaren Leiter. Ich kann es nicht anders sagen. Ich war am Anfang erschrocken und habe gedacht, die Schuhe sind mir dreimal zu groß. Ich schaffe das nicht. Und ich mache es bestimmt anders, aber nicht, weil ich es anders machen will, sondern weil ich anders bin. Ich leite als Gerlind und ich kann nur so leiden, wie ich bin. Ich finde, es war auch jetzt ein sehr smoother Übergang.
Danke.
Ich bin, glaube ich, nicht direktiv, aber ich kann sehr hartnäckig sein. Also wenn ich was will, dann bringe ich es halt immer wieder und tröpfel das so langsam ein. Ich möchte nicht unentbehrlich sein, aber ich will wichtigen Prozessen nicht ausweichen. Also ich will, dass Dinge vorankommen. Ich scheue auch nicht die Konflikte. Natürlich liebe ich es nicht, in ein Konfliktgespräch zu gehen, aber das macht mir jetzt keine schlaflosen Nächte. Aber ich möchte auch nicht der Dreh- und Angelpunkt der Gemeinschaft sein. Ich habe am Anfang meiner Zeit auch mal jemanden gefragt, wie hast du denn geleitet, als du im Leitungsamt warst? Und dann hat er so einen witzigen Satz gesagt, ich leite durch Umhergehen. Und das fand ich sehr schönes Bild. Er hat gesagt, ich gehe einfach oft durch die Büros. Ich rede mit den Leuten, was steht heute an, wo seid ihr dran, wo hakt's, kann ich was helfen? Und dann frage ich mich am Abend schon, was habe ich denn heute gemacht? Aber die Leute sind froh, dass ich durch das Umhergehen sie wahrgenommen habe und sie auch irgendwie ermächtigt habe. Also ich möchte das vermeiden, dass ich bei allem die Finger im Spiel haben muss oder so. Ich will Bescheid wissen, aber nicht unentbehrlich sein. Und ich bin jetzt eine Frau, ich möchte aber überhaupt keine Mama sein. Ich möchte ein Gegenüber sein. Ich habe auch so ein bisschen einen idealistischen Zug an mir, das finde ich gar nicht schlecht. Das wird ja manchmal in der OJC sehr negativ beschrieben, wenn man ein Idealist ist, aber ich finde, ein bisschen Idealismus ist nicht schlecht. Also ja, große
zu
Visionen.
Viele Realisten
haben.
Tun auch nicht gut.
Eben, daraus kommt auch meine Zuversicht, ist ein bisschen Idealismus.
Ich kann es vielleicht nur beschreiben, ich will das auch gar nicht sagen, was ist mein persönlicher Führungsstil, aber ich habe mich immer gefreut, wenn es Menschen gibt und gab, die es besser konnten als ich. Und ich habe mich immer gefreut, wenn Menschen in ihr Potenzial reingekommen sind. Dass sie endlich das tun können, wo ihre Gabe entspricht, wo ihr Herz bei brennt. Ist nicht immer gelungen, gar keine Frage. Aber das war eigentlich so mein Wunsch immer wieder, dass Menschen reinkommen in ein Flow. Die Freude, wenn ein Team wirklich reinkommt und richtig Lust hat auf die Sachen. Ja. Und das andere sicherlich auch, es gibt eine Gefährdung im Leitungsamt, dass man vorschnell zu Entscheidungen kommt oder Vorannahmen, dass etwas so ist, wie man es wahrnimmt. Und ich habe aus meiner Zeit in Südafrika gelernt, dass das Leben immer ganz anders sein kann. Oder es gibt immer noch eine andere Sicht drauf. Und deswegen war es mir wichtig, vor allem auch ein Hörender zu sein, zu verstehen, was dahinter steckt. Ich habe da manchmal ein bisschen länger gebraucht und manchmal hätte ich auch gern schneller entschieden. Aber so in diesem Spannungsfeld lebt man.
Und da eben auch ein Ermöglicher sein.
Genau.
Durch Weiterbildung, durch Zutrauen, überfordern mal kurz.
Wenn wir jetzt so einmal durch das Amt praktisch durch sind, dann vielleicht noch die Frage, Konstantin, wie hört man denn gut wieder auf?
Indem von vornherein klar ist, dass die Amtszeit begrenzt ist. Das ist in unserer Regel so festgeschrieben, dass die Amtszeit maximal 12 Jahre geht. Da gibt es keine Verhandlungsmasse mehr. Auch man selber muss nicht überlegen, mache ich jetzt nochmal? Aus pragmatischen Gründen, wenn man sagen könnte, ja, der ist jetzt drin, der weiß ja, wie der Laden funktioniert. Und warum sollen wir da jetzt wieder einen Wechsel? Weil das ist immer schon ein ziemlich großer Wechsel, wenn wir da das Amt neu besetzen. Also das finde ich das eine. Das zweite ist, dass man eine Auszeit genießen kann oder geschickt wird.
Also dann auch wirklich außerhalb?
Genau. Und ich würde sagen, ich bin das Amt als solches nicht losgeworden, sondern ich habe es abgegeben. Ich war natürlich froh, dass ich nicht mehr in dem Amt drin sein muss. Und dann heißt es letztendlich auch wieder zu sich kommen. Man lebt als Leitungsperson ziemlich nach außen gerichtet. Und ich habe mir oft vorgenommen, ich will nicht so stark gucken, was ich jetzt brauche, sondern ich will gucken, was braucht das Werk, was brauchen die Menschen. Und da kann es dann durchaus mal sein, dass man das eigene auch ein bisschen vergisst. Und das heißt, das auch mal wieder zu reflektieren. Also da wieder in eine Spur reinzukommen. Also ich konnte das Amt gut und gerne abgeben, das war wirklich gar keine Frage. Und ich habe da auch immer gerne in dich maximales Vertrauen gehabt, dass du das richtig und gut machen wirst. Denn wie gesagt, du hast ja alles in dir drin, das habe ich dir auch schon gleich von Anfang an gesagt. Was mir schwer gefallen ist, das Gefühl, verantwortlich zu sein, abzugeben. Ich hatte nicht den Eindruck, ich müsste jetzt noch irgendwas drehen oder ich muss noch irgendwas beeinflussen, aber so einfach dieses, hoppla, da ist eine leere Stelle oder da brauchst du jemanden und dann dieses innere Gefühl, verantwortlich zu sein. Das fand ich anstrengend. Das hat mich lange begleitet, aber ich würde jetzt sagen, habe ich es größtenteils abgegeben.
Fällt dir das in Greifswald jetzt auch leichter, weil ihr ein kleineres Team seid?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Nein, der Abstand. Aber ich merke jetzt, ich kann hier gut leben, ohne das Gefühl, verantwortlich sein zu müssen. Ich sitze ja auch manchmal dann im Büro neben dir. Ich muss auch manchmal aufpassen, wenn ich den Trakt entlang gehe, ist mir schon diese Woche
dass
auch
du nicht
passiert,
ins Büro gehst.
Dass ich aus Versehen in dein Büro, also mein ehemaliges Büro, reingehe. Ich muss mal links abbiegen.
Herzlich willkommen. Ich lege dir mal ein bisschen Arbeit hin.
Ja, danke. Ach ja, und das Entscheidende würde ich auch sagen, es bedeutet, das Gelungene und das Misslungene zu verdanken und vor Gott zu bringen. Das bedeutet auch in die zweite Reihe, dass man nicht alte Dinge mit sich rumträgt.
Man kann ja dann auch nichts mehr berichtigen von den Sachen, die nicht gut gelaufen sind.
Was ich, wo ich missgebaut habe, ich missgebaut. Fertig.
Aber ich glaube, das muss man auch während meinem Amt ist immer wieder lernen.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Und wie heißt dieser schöne Spruch mit Hinfallen und Aufstehen?
Was hinfallen ist menschlich, liegen bleiben ist teuflisch und aufstehen ist christusgemäß. Sowas in die Richtung, ja. Ja, für alles ein Schlagwort in der OJC.
Und ich immer so ein Dreiklang, ist auch praktisch.
Was würdet ihr sagen, wie lernt man Leitung? Wie habt ihr das als junge Menschen schon mitbekommen?
vielleicht das Wichtigste ist, dass eigentlich jeder Mensch an irgendeiner Stelle leitet. Also zuerst mal die Selbstleitung. Dass es damit eigentlich anfängt, dass man sich da schult, auch an die Hand nehmen lässt. Also ich habe als junger Mensch viel gelesen, mich inspirieren lassen von Leitern. Und diese Selbstleitung oder an sich selber arbeiten, sich reflektieren und sich nicht alles durchgehen lassen, so ein bisschen, das finde ich einen wichtigen ersten Schritt. Man muss ja nicht immer gleich die Leitung von irgendwas übernehmen, aber sich einbringen. Und das ist ja dann schon Mitleiden. Also schon im Kreuz der Wirklichkeit so dieses, bring dich ein in die Vielstimmigkeit und leg deins dazu und red mit und enthalte dich nicht vor. Und es kann auf ganz niedriger Ebene sein, aber das kann auch Leitung von einer SMD-Gruppe sein oder so als junger Mensch. Oder eben einfach nur, dass man einen Kommilitonen neben sich hat, der immer ein bisschen motiviert und mitzieht und da Verantwortung übernimmt. Ich glaube, der Bereich Verantwortung übernehmen, so einer der ersten Schritte.
Das ist eines der herausforderndsten Dinge, zu sagen, ich bin verantwortlich für mich, mein Sein und mein Glücklichsein, nicht die anderen. Weil das ist ja eines der Gefährdungen nach dem Motto, ich kann nur ein guter Leiter sein, wenn die anderen mich immer bestätigen. Also Verantwortung für sich übernehmen, Verantwortung für seine Gefühle übernehmen, Verantwortung für seine eigene Geschichte übernehmen und das nicht auf andere abwälzen. Ich würde sagen, das ist der erste Leitungsschritt, den jeder vollziehen kann, aber der dann später im Leitungsamt unbedingt gebraucht wird, weil da wirst du echt an dein Limit gepusht. Und ich sag mal, das ist vielleicht eher was Deutsch-Typisches. Also wir haben eine ganz schwierige Fehlerkultur. Und ich würde jeden ermutigen, probier es aus mit der Leitung. In Studentenzeiten habe ich auch einen Studentenkreis geleitet, aber der ist voll in die Hose gegangen. Aber ich habe am meisten über meine Fehler gelernt. Das Problem ist nur, wir erlauben uns ja gar keine Fehler mehr zu machen. Und alleine, dass wir uns das nicht mehr erlauben, nimmt uns die Möglichkeit, auch Neues zu lernen und auch Selbstwirksamkeit zu erleben. Und ich würde sagen, das ist echt ein Grundproblem unserer Zeit. Deswegen würde ich jeden ermutigen, mach einfach mal. Schiefgehen geht sowieso. Aber die kostbarste Erfahrung, die du daraus machen kannst, ist, dass du etwas Neues gelernt hast und das nächste Mal besser einschätzen kannst, wie du es anders machen kannst.
Da hat Roosevelt mal so ein schönes Bild geprägt von der Arena. Ja. Sitzen ja immer die Zuschauer und so weiter. Und er hat gesagt, nicht der Kritiker zählt, der auf den Zuschauerrängen sitzt, sondern der in die Arena geht und der Blut und Schweiß vergießt. Und natürlich ist da Scheitern immer eine Option, aber dann hast du wenigstens gescheitert bei dem Versuch, etwas zu wagen.
Ja, das ist auch das spannende Thema der Resilienz. Also Resilienz wächst nur, indem ich Fehler mache.
Also musst du auch nicht unbedingt einen Fehler machen, überhaupt Erfahrungen. Du kannst nur durch Erfahrung lernen. Ja, ja. Und die kann eben auch einen Fehler beinhalten oder aber auch einen Erfolg. Und habe ich auch neulich bei jemand gelesen, dass man oft sich bewertet an den Likes, die man kriegt oder an dem Erfolgsapplaus oder sowas. Aber dass es viel wichtiger ist, für sich selber zu sagen, hier habe ich Mut bewiesen und das gemacht. Das bahnt im Gehirn gewisse Synapsen, sodass du das nächste Mal viel leichter dran gehst. Das ist dieser Wert von Erfahrungen machen. Auf dem kannst du dann weitergehen und mutiger werden und unabhängiger auch von dem Applaus oder dem Urteil anderer.
Jetzt vielleicht noch ein bisschen auf die Gefahr hin, dass es wieder sehr fromm endet. Wo erlebt ihr, dass ihr nicht alleine leitet?
Ich erlebe das tatsächlich oft ganz real. Ich bin so eine Jägerin und Sammlerin. Ich lese gern, ich höre gern anderen zu, sei es in einem Podcast oder im Gespräch mit jemandem. Und ich saug ganz viel auf und speichere ganz viel ab. Und dann sitze ich vor einem leeren Blatt Papier und muss ein Editorial schreiben oder so. Liebe Zeit, wo bringe ich das jetzt her? Und dann merke ich aber, dass ich in so einen Flow komme, dass ich aus einer Inspiration schöpfen kann, dass ich wie eine Quelle habe, wo ich bloß mal anstupfen muss und dann fließt und dann kommt eins zum anderen und dann passt es irgendwann. Und das finde ich, das macht der Heilige Geist. Ich bete auch oft vorher oder ich erlebe es oft in der Stille morgens, dieses Warten auf das, dass ich kapiere, dass Gott jetzt da ist. So lange sitze ich, bis ich das jetzt wirklich merke. Ja, doch, Gott, du bist da und ich bin auch da. Und ich gehe anders in den Tag und ich kriege oft zur rechten Zeit dann die richtigen Worte oder die richtigen Einfälle. Und ich merke es vor allem dann, wenn was richtig schief ging, dass ich dann auch nicht allein bin. Also, dass ich das auch wieder hinbringen kann und das ganze Aufgewühlte dann befrieden kann.
Ich hatte das Beispiel schon so oft erzählt, aber das war nach wie vor das einprägsamste Beispiel wo ich sagen würde, und das hat nichts mit Frömmelei und Ähnliches zu tun, sondern das war tatsächlich eine Erfahrung. Und ich würde sagen, die hat mich dann durch die weiteren 10 Jahre der weiteren Leitungszeit durchgetragen. Und das war tatsächlich diese eine Situation nach einem ziemlich frustrierenden Erlebnis, weil ich habe auch was verbockt. Aber es gab auch eine ziemlich verfahrene Situation. Und ich wusste einfach nicht mehr, wohin. Und dann bin ich einfach da auf den Berg gelaufen und hatte dann einfach Jesus gefragt, Jesus, warum mutest du mir eigentlich dieses bescheuerte Amt zu? Und das war eines der wenigen Sätze, die wirklich tief in mein Herz gefallen sind. Ich habe ja einen längeren Monolog erwartet, aber es kam unmittelbar dieser Satz, ich mute dir es zu, weil ich dich liebe. Und das war für mich die Antwort auf alles. Der Satz ist überhaupt nicht spektakulär. Der ist gar nicht ausdifferenziert, soziologisch mit vielen Fremdworten betitelt. Ist ein ganz einfacher Satz. Aber es war genau dieser Satz, den ich brauchte, um auch die weiteren Schritte dann gehen zu können. Und die stille Zeit am Morgen, das war also Dreh- und Angelpunkt von allem. Und wie du es auch sagst, auch das Vertrauen zu haben, ich habe viel zu tun und ich verfüge aber nicht über das Ergebnis. Und dann trotzdem zu vertrauen, dass in dem Moment, wo ich es brauche, es dann auch tatsächlich kommt. Ich habe viele Ansprachen, viele Predigten, viele Texte tatsächlich last minute geschrieben. Und das ist, ich glaube, die größte Aufgabe in dem Leitungsamt, das Vertrauen.
Puh, in so einer Dreiviertelstunde kommt man thematisch dann doch ganz gut rum. Wir halten also fest, leiten kann erstmal jeder. Sich selbst nämlich. Und dann kann man langsam lernen, Verantwortung für andere zu übernehmen. Ich finde es sehr schön, wie begeistert die beiden von ihrem Amt erzählen, ohne das Schwere daran auszulassen. Ein Team zu leiten schafft Gestaltungsraum. Aber es beeinflusst unweigerlich auch das Privatleben. Und wenn man das Amt selbst nicht mehr tragen kann, dann gibt Gott einem die Gewissheit mit, die man im Trubel manchmal vergisst. Ich hoffe, wir drei konnten dich motivieren, selbst Verantwortung zu übernehmen. Langsam in die Ämter hineinzuwachsen, in denen Gott dich haben will. Vielen Dank an Gerlind und Konstantin für das gute Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.
Kann schon meine ganze schwäbische SCH rausschneiden. Ja. Ich bemühe mich immer so sehr.
Aber der macht es auch stärker.
Ich helfe da ja auch nicht.